Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt, wie schon angekündigt, findet sich im ersten Kapitel der Bibel, 1. Mose Kapitel 1. Wie gesagt, ich starte eine neue Reihe, wahrscheinlich nicht durch das gesamte erste Buch Mose, sondern erstmal durch die ersten 11 Kapitel, also die sogenannte Urgeschichte. Und wir wollen uns heute eben das erste Kapitel anschauen und wir hören das Wort des lebendigen Gottes ab 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden, und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen, und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebendigen Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus am Anfang. Mit diesen Worten beginnt das erste Buch Mose am Anfang. Und es beginnt nicht nur so das erste Buch Mose, sondern eben auch die gesamte Bibel. Am Anfang, das heißt auf Hebräisch Bereshit, und so nennen die Juden bis heute das erste Buch Mose. Am Anfang schuf Gott. Und es bedeutet erstmal, bevor wir dazu kommen, was Gott denn da tat, dass Gott am Anfang da war. Er taucht hier einfach auf der Bildfläche auf. Er entsteht nicht, weil er schon immer da ist und weil er auch immer da sein wird. Dieses erste Kapitel der Bibel, das gehört zu den wichtigsten Kapiteln der Bibel. Denn es gibt uns die Grundlage, oder wir könnten auch sagen, den Rahmen für alles andere, was danach kommt. Die Ereignisse, die in den Kapiteln danach bis in die Offenbarung berichtet werden, zumindest die Ereignisse, die hier auf der Erde stattfinden, sie finden alle im Rahmen dieser Schöpfung statt, von der wir hier im ersten Kapitel der Bibel lesen. Und was für die Bibel gilt, gilt natürlich auch für uns. Ja, auch unser Leben findet im Rahmen der Schöpfung statt. Wir sind mittlerweile in der Lage, innerhalb von einigen Stunden nach Neuseeland zu reisen, also komplett auf das andere Ende der Erdkugel. Die Menschheit ist in der Lage, zum Mond zu fliegen. Vielleicht ist sie sogar bald in der Lage, zum Mars zu fliegen. Aber die Schöpfung verlassen, das können wir nicht. Selbst wenn wir das wollten. Dieses erste Kapitel der Bibel, das beantwortet uns zwei der größten Fragen, die über unserem Leben stehen. Nämlich die Fragen, woher komme ich und wozu bin ich eigentlich hier? Und wir werden, so Gott will, uns in drei Predigten dieses erste Kapitel anschauen und heute in der Predigt zunächst einmal die erste Frage beantworten, nämlich die Frage, woher komme ich? Und die Antwort, die uns Gottes Wort hier in diesem Kapitel gibt, die lautet, ich komme von Gott, denn Gott hat mich geschaffen. Das ist eine der zentralen Aussagen unseres Glaubens. Und das war den meisten Christen zu allen Zeiten auch klar. Ja, als die ersten Christen sich in der frühen Kirche zusammengesetzt haben und das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert wurde, setzte man diese Wahrheit sogar ganz an den Anfang. Wir haben das heute zusammen bekannt, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich denke, ihr alle wisst aber auch, dass dieses erste Kapitel sehr umstritten ist. Vielleicht ist kein Kapitel der Bibel häufiger angegriffen worden oder häufiger bestritten worden als das allererste. Und zwar sowohl von Menschen außerhalb des Christentums als auch von innerhalb des Christentums. Gehen wir zurück zu der Zeit, als Mose das erste Buch Mose schrieb. Damals ging es nicht nur darum, zu beschreiben, wie Gott diese Welt schuf. Als Mose nämlich das erste Buch Mose schrieb, da ging es ja um Ereignisse, die stattfanden, als es ihn noch gar nicht gab, ja, als es noch überhaupt gar keinen Menschen gab. Es war gar kein Mensch dabei, Mose war auch nicht dabei. Und vermutlich hat er für seine Berichte im ersten Buch Mose auf andere mündliche und schriftliche Berichte zurückgegriffen. Aber gerade bei der Schöpfung muss es so gewesen sein, dass Gott ihm durch den Heiligen Geist direkt gesagt hat, was passiert ist. Es war ja niemand dabei, der Mose hätte berichten können, wie das so alles war. Aber dabei ging es dem Heiligen Geist eben nicht nur darum, zu beschreiben, was an den sechs Tagen passiert ist, so nach dem Motto, am ersten Tag das, am zweiten das und so weiter, sondern es ging ihm auch darum, dass die Unterschiede zwischen der Schöpfung durch den wahren Gott und zwischen den ganzen Berichten, die die anderen Völker sich ausgedacht haben, um Israel herum, dass diese Unterschiede sehr, sehr deutlich werden. Man hat sich natürlich auch in den anderen Völkern um Israel herum, bei den Babyloniern und den Ägyptern, Gedanken gemacht, wie ist eigentlich diese Welt entstanden? Aber auch wenn es äußerliche Ähnlichkeiten gibt zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und den Berichten der anderen Völker, wird gerade hier in diesem ersten Kapitel sehr, sehr deutlich, der Gott der Bibel und seine Schöpfung ist ein völlig anderer und ist eine völlig andere Schöpfung als die angeblichen Götter der anderen Völker und deren Schöpfung. Und das war nicht nur damals so, das ist auch heute so, dass dieser Abschnitt dem, was außerhalb von Gottes Volk geglaubt wird, dem Zeitgeist widerspricht und von ihm angegriffen wird. Ja, ihr alle wisst, dass es die Evolutionstheorie gibt, die eine völlig andere Erklärung der Entstehung der Welt vermittelt. Und leider gibt es auch innerhalb des Christentums Versuche, die Evolutionstheorie und das, was wir hier lesen, mit dem Glauben an Gott irgendwie zu versöhnen. Aber um all das soll es heute erstmal gar nicht gehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit den Angriffen auf dieses Kapitel auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, wenn wir das schwerpunktmäßig und zuerst machen, dann drohen wir etwas zu verpassen. Und von daher soll es heute in dieser Predigt erst einmal darum gehen, was lernen wir hier eigentlich positiv über die Tatsache, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Was möchte uns der Heilige Geist dadurch über die Schöpfung und diese Welt lehren? Und für nächsten Sonntag plane ich dann noch einmal über dieses Kapitel zu predigen, aber dann eben mehr unter dem Blickwinkel, wie wird diese Lehre, die wir heute lernen, eigentlich von verschiedenen Seiten angegriffen und was ist darauf zu antworten? Es geht also heute um Gott, den Schöpfer. Wie gesagt, so beginnt das Wort Gottes. Am Anfang schuf Gott. Und das ist auch das Thema für heute Morgen. Am Anfang schuf Gott und wir wollen drei kurze Fragen heute uns angucken. Erstens, wie schuf Gott? Zweitens, was schuf Gott? Und drittens, für wen schuf Gott? Am Anfang schuf Gott, wie schuf er, was schuf er und für wen schuf er? Und wir fangen an mit dem ersten Punkt, wie schuf Gott? Ich glaube, dass uns dieses erste Kapitel viele Antworten auf diese Frage gibt. Und wir wollen uns vier dieser Antworten anschauen, also vier der Wies. Wie schuf Gott? Erstens, Gott schuf durch sein Wort. Ja, in jedem der sechs Schöpfungstage lesen wir, und Gott sprach. Es werde, dann irgendwas, XY, und dann, und es wurde, XY. Zum Beispiel Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Wenn wir Menschen irgendwas machen wollen, dann läuft das anders. Ja, nehmen wir mal an, ich will eine Torte machen. Wenn ich ehrlich bin, wer mich kennt, weiß, dieses Bedürfnis hatte ich noch nie in meinem Leben. Aber nehmen wir es mal an, dann brauche ich erstens Zeit, denn das geht nicht von jetzt auf gleich. Und zweitens brauche ich Zutaten, um aus diesen Zutaten eine Torte zu machen. Gott hingegen zeigt seine Allmacht dadurch, dass er weder Zeit noch Zutaten braucht. Wir haben gerade gesehen, wie gerade im Psalm 33 der Psalmist diese Art und Weise der Schöpfung Gottes feiert. Vers 6, Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser der Meere auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchte den Herrn, vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gott ist allmächtig. Und er hat beschlossen, in der Schöpfung seine Allmacht durch Reden zum Wirken zu bringen. Und wisst ihr, das Großartige ist, das gilt nicht nur in der Schöpfung, das gilt auch in anderen Bereichen. Wie macht Gott einen Toten wieder lebendig? Antwort: durch sein Wort. Ja, die Geschichte von Lazarus. Jesus stellt sich vor das Grab von Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Ja, er redet mit einem Toten. Und der Tote kommt lebendig wieder raus. Andere Frage, wie führt Gott einen geistlich toten Menschen, einen Feind Gottes, zum lebendigen Glauben? Und die Antwort ist auch wieder durch sein Wort. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 23, dass wir als Christen wiedergeboren sind durch das Wort der Wahrheit. Der Prophet Jeremia stellt einmal die rhetorische Frage, ist dein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Ja, das Wort Gottes, das wir hier haben, das Wort Gottes, was wir in der Predigt hören, Sonntag für Sonntag, das ist dasselbe Wort desselben Gottes, der diese Welt mit diesem Wort ins Leben gerufen hat. Und das ist auch der Grund, warum dieses Wort zentral in all unseren Gemeindeveranstaltungen steht. Das erste von vier Wies ist, Gott schafft durch sein Wort. Und das zweite Wie ist, Gott schafft aus dem Nichts. Wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel der Torte zurückkommen, ich bräuchte dafür Zutaten. Gott braucht es nicht. Bevor Gott schuf, gab es nur ihn. Und dann machte er etwas, ohne dass vorher etwas da war, aus dem er das machte. In vielen der Mythen, die man sich damals in den anderen Völkern erzählte, da war es so, dass schon etwas da war. Und aus diesem Etwas ist dann eben diese Welt entstanden. Wie gesagt, das schauen wir uns ausführlicher nächste Woche an. Aber was hier deutlich wird, ist, Gott hat zunächst erstmal nichts, woraus er schafft. Denn er braucht auch nichts, um zu schaffen. Das zweite Wie ist, Gott schafft aus dem Nichts. Das dritte Wie ist, Gott schafft in 6 Tagen. Ja, theoretisch hätte Gott ja diese Welt auch innerhalb des Hauchs einer Sekunde schaffen können. Aber er hat es in 6 Tagen Schritt für Schritt getan. Jeden Tag kam etwas dazu. Und jetzt könnte man ausführlich nach den Gründen fragen, warum hat er sich denn so viel Zeit gelassen? Die Bibel sagt es uns nicht. Ich denke, ein wichtiger Grund ist, dass Gott uns einfach eine Ordnung für unseren Arbeitsrhythmus geben wollte. Ja, 6 Tage arbeiten und zwischen diesen Tagen gibt es immer Nächte, in denen man sich ausruhen kann von der Arbeit. Und nach diesen 6 Tagen gibt es sogar einen ganzen Tag, einen 7. Tag, an dem man ruhen soll. Gott lebt uns in der Schöpfung also quasi unsere Arbeitswoche vor, auch wenn er selbst das überhaupt nicht nötig hatte. Er denkt an die Begründung in den 10 Geboten für das 4. Gebot. Da heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 3 Verse kommt dann die Begründung in 2. Mose 20, Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Es ist übrigens auch unter Christen sehr umstritten, ob die 6 Tage hier wirklich 6 Tage sind. Ich bin aber überzeugt, dass es wirklich so ist und ich werde auch in der Predigt nächste Woche genauer darauf eingehen, warum ich glaube, dass es wirkliche 6 Tage sind. Das dritte Wie ist also, Gott schafft in 6 Tagen. Und das vierte Wie ist, Gott schafft, weil er es wollte. Das ist ein Punkt, den wir nicht direkt in diesem Kapitel finden, aber die Bibel ist voll von Verweisen darauf, dass Gott diese Welt schuf, weil er es wollte. Offenbarung 4, Vers 11 zum Beispiel, kriegen wir einen Einblick in den Gottesdienst im Himmel. Und dort loben die Engel Gott und sie sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Durch deinen Willen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ist ja klar. Ja, Gott schuf die Welt, weil er es wollte. Warum denn sonst? Worum es geht, ist Folgendes. Gott schuf die Welt, weil er es wollte, nicht weil er es brauchte. Man könnte ja denken, Gott fand es so alleine langweilig. Und er hat deswegen beschlossen, die Welt zu schaffen mit Menschen und Tieren und dann auch die Engel, einfach damit er ein bisschen Gemeinschaft hat, dass so ein bisschen was um ihn herum los ist. Oder dass er nicht mehr so einsam ist. Aber wenn das so wäre, dann wäre Gott abhängig von seiner Schöpfung. Und das ist Gott nicht. Paulus predigte eines Tages in Athen auf dem Marktplatz dort, wir lesen es in Apostelgeschichte 17, und dort sprach er über Gott, den Schöpfer, und er sagt, Gott lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott braucht uns nicht. Ja, Gott genießt seine Schöpfung. Das wird daran deutlich, dass er nach jedem Tag sagt, und Gott sah, dass es gut war. Und am Ende kommt er sogar zu dem Schluss in Vers 31, es war sehr gut. Aber obwohl Gott seine Schöpfung genießt, ist er nicht weniger glücklich oder weniger vollkommen ohne die Schöpfung. Gott braucht überhaupt nichts außerhalb von sich, um glücklich zu sein. Es gibt so ein christliches Kinderlied, das beginnt so. Gott braucht nicht nur große Leute, Nein, er braucht auch dich. So leid es mir tut, das stimmt nicht. Gott braucht überhaupt nichts und niemanden, nicht mal dich. Wisst ihr, das Wunder des Evangeliums ist, dass Gott dich will, obwohl er dich nicht braucht. Er hat schon alle Tage deines Lebens in ein Buch geschrieben, auch wenn er dich nicht braucht. Das ist das Wunder deiner Schöpfung. Und die Antwort auf die Frage, wie schuf Gott, die lautet, durch sein Wort, aus dem Nichts, in 6 Tagen, weil er es wollte. Das sind die 4 Wies, die wir uns heute angeschaut haben. Und damit haben wir auch so ein Stück weit die Perspektive von oben eingenommen. Und uns erstmal gefragt, okay, was hatte Gott eigentlich für Gründe? Wie hat er diese Welt geschaffen? Und jetzt in einem zweiten Schritt wollen wir ranzoomen und wir wollen genauer gucken, was er alles schuf. Und das ist unser zweiter Punkt, was schuf Gott? Ja, in Vers 1 lesen wir direkt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Himmel und Erde ist einfach eine Zusammenfassung für alles in dieser Wirklichkeit. Wir würden heute vielleicht von Universum sprechen. Am Anfang schuf Gott das Universum. Und dann ab Vers 2 wird jetzt im Einzelnen erklärt, wie das genau aussah. Was schuf Gott? Und dabei ist erstmal interessant, dass jeder Tag nach dem gleichen Schema abläuft. Es gibt immer 5 Schritte. Der erste Schritt ist, Gott kündigt an, dass Gott jetzt spricht. Das heißt immer, und Gott sprach. Der zweite Schritt ist ein Befehl. Es werde. Der dritte Schritt ist, dass was befohlen wurde, wird Wirklichkeit. Ja, es werde Licht und dann es wurde Licht. Oder es steht da auch manchmal, und es geschah so. Der vierte Schritt ist, dass Gott an jedem Tag dasteht und sein Werk mit gut bewertet. Und der 5. Schritt ist, dass es danach Abend und Morgen wird. Der Tag ist zu Ende und es kommt anschließend der nächste Tag. So läuft das immer ab. Und was schuf Gott jetzt an den einzelnen Tagen? Am 1. Tag schuf er das Licht und Tag und Nacht. Wir lesen das in den Versen 2 bis 5. Wie das Licht damals genau aussah, ist schwer zu sagen, denn wir wissen ja, dass es die Sonne noch nicht gab. Die gibt es ja erst am 4. Tag. Auf jeden Fall beleuchtete Gott bereits am 1. Tag die Erde und sorgte dafür, dass man etwas sah. Am 2. Tag, das sind die Verse 6 bis 8, schuf er etwas, das die Bibel mit Ausdehnung übersetzt. Manche Bibeln schreiben auch das Firmament oder die Feste. Das hebräische Wort Rakia, was da steht, ist nicht ganz leicht zu fassen und noch schwerer ins Deutsche zu übersetzen. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, es ist damit etwas gemeint, was wir über uns sehen. Ja, also der Himmel oder wir könnten vielleicht auch sagen, die Atmosphäre. Wir können nicht wissenschaftlich definieren, was das ist, weil Gott es hier nicht darum geht, wissenschaftlich oder in wissenschaftlicher Fachsprache die Erschaffung der Welt zu berichten, sondern es geht ihm darum, die Erschaffung der Welt so zu berichten, wie wir sie gesehen hätten, wenn wir dabei gewesen wären und zugeguckt hätten. Und diese Ausdehnung oder das Firmament, von dem wir hier in den Versen 6 bis 8 so ausführlich lesen, das ist das, was wir über uns sehen. Und das heißt dann, er trennte an diesem Tag die Wasser von den Wassern. Gemeint ist das Wasser auf der Erde und das Wasser in der Luft, also die Wolken. Dann am 3. Tag schuf Gott das trockene Land und die Pflanzen. Das sind die Verse 9 bis 13. Vorher war überall auf der Erde Wasser. Jetzt getrennt in Wasser auf der Erde und Wasser am Himmel. Aber jetzt trennte er eben das Trockene und das Wasser und schuf auf dem Trockenen die Pflanzen. Verse 9 bis 13. Am 4. Tag waren dann die Himmelskörper dran, Sonne, Mond und Sterne. Verse 14 bis 18. Auch hier kommt diese Ausdehnung, dieses Firmament wieder vor. Und es wird von ihm gesagt, dass Gott diese Himmelskörper daran befestigte. Ja, weil es so aussieht, als wären eben diese Dinge am Himmel befestigt. Am 5. Tag schuf Gott die Luft und die Wassertiere, Verse 20 bis 23. Und am 6. Tag dann schuf Gott erst die Landtiere und schließlich zum Schluss seiner Schöpfung den Menschen. Das sind die Verse 24 bis 31. Wir sind jetzt so im Schnelldurchgang durch diese Tage durchgegangen. Und ich denke, wir sehen durch diese 6 Tage drei Dinge über die Schöpfung. Das Erste, was wir sehen, ist, die Schöpfung gehört Gott. Vor einigen Jahrzehnten gab es in Deutschland ein recht bekanntes politisches Plakat mit dem Titel: Wir haben diese Erde nur von unseren Kindern geerbt oder geliehen. Uns allen ist klar, was gemeint ist. Und trotzdem ist der Titel problematisch. Denn wir haben diese Erde nicht von unseren Kindern geliehen, sondern von Gott. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir diese Erde nicht bewusst ausplündern und zerstören dürfen. Als Christen muss uns klar sein, diese Erde gehört nicht uns, sondern Gott. So sollen wir über die Schöpfung denken und so sollen wir auch mit dieser Schöpfung umgehen. Das Zweite, was wir sehen, ist, die Schöpfung ist auch heute unter Gottes Kontrolle. Es ist nicht so, dass Gott diese Schöpfung geschaffen hat und dann hat er sich überraschen lassen, was so alles passiert. Ja, Gottes Schöpfungshandeln bezieht sich zum einen auf diese 6 Tage am Anfang. Aber Gott ist bis heute jede Sekunde mit seiner Schöpfung beschäftigt. Wir können das an einigen Stellen sehen im Abschnitt, zum Beispiel die Verse 11 und 12. Da heißt es, und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und das geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Ja, hier sieht man, dass Gott diese Welt geschaffen hat, sodass es weitergeht. Die Samen sorgen dafür, dass auch im nächsten Jahr neue Pflanzen wachsen. Die Schöpfung ist nicht einfach wie so ein Betonklotz, den irgendein Bauherr irgendwo in die Gegend stellt und dann steht er da und sieht einfach die nächsten 50 oder 100 Jahre im Prinzip genau gleich aus. In der Schöpfung gibt es Leben. Es gibt Dinge, die sich verändern und es gibt Dinge, die sich bewegen und das alles unter der Herrschaft Gottes. Wir sehen das dann auch in Vers 22, da sagt Gott zu den Land- und Wassertieren, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Ich denke, einige von euch werden die Jurassic Park Filmreihe kennen. Die Story in Kurzform geht so, einige Wissenschaftler klonen einige Dinosaurier in der Jetztzeit und sperren sie dann in einen Park. Das Problem ist nur, sie sichern den Park nicht genügend und durch ein paar Umstände passiert es, dass dann die Dinosaurier aufbrechen und die Katastrophe da ist. Das ist bei Gott völlig anders. Von Anfang an hat er die Lebewesen auf Fortpflanzung und Vermehrung angelegt und geplant. Aber das alles unter seiner Kontrolle. Das alles hat er im Blick. Es gibt kein Tier, was ihm zu stark ist, zu schwer oder zu gefährlich. Er ist nicht nur der Schöpfer am Anfang, er bleibt auch der Schöpfer und Erhalter bis heute, der seine Schöpfung völlig unter Kontrolle hat. Drittens, die Schöpfung ist gut. Das ist das Dritte, was wir sehen. Wie gesagt, das steht am Ende von jedem einzelnen Schöpfungstag. Aber das zu betonen, ist gerade heute sehr wichtig. Denn immer wieder haben Menschen in der Vergangenheit und auch heute versucht, das Böse in dieser Welt auf die Schöpfung zu schieben. Sie haben gesagt, gut ist zum Beispiel im Menschen der Geist oder die Seele, also das Unsichtbare. Schlecht ist das Materielle, also sein Körper. Ja, auch zur Zeit des Neuen Testaments finden wir immer wieder Christen, die sowas gesagt haben. Sie haben gesagt, auf keinen Fall dürft ihr die Schöpfung genießen, also Dinge wie gutes Essen, wie ein schönes Fest oder Sex. Und Paulus wehrt sich entschieden gegen solche Gedanken. Er sagt, das Problem dieser Welt ist nicht die Schöpfung, sondern die Sünde. Es ist klar, wir können diese Schöpfung missbrauchen, zum Beispiel dadurch, dass man sich betrinkt. Das Problem ist dann aber die Sünde und nicht das, was Gott geschaffen hat. Denn die Bibel betont sehr stark hier am Anfang und dann durchgehend, auch nach dem Sündenfall, dass die Schöpfung gut ist und dass wir sie genießen dürfen. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Und später im selben Brief, in Kapitel 6, Vers 18, schreibt er, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir die Schöpfung genießen dürfen und sollen, dann sind wir schon direkt bei der nächsten Frage und unserem dritten Punkt, nämlich der Frage, für wen schuf Gott? Die Schöpfung ist nämlich nicht nur gut, wie wir jetzt gesehen haben, sondern sie ist für uns Menschen gut. Warum ist das so? Weil Gott diese Welt für uns geschaffen hat. Für wen hat Gott diese Welt geschaffen? Antwort: für uns Menschen. Der ganze Bericht über die Schöpfung ist eben nicht einfach ein Bericht, der uns einfach stumpf aufzählt, was Gott alles geschaffen hat und irgendwie zufällig sind wir Menschen eben ganz am Schluss dran. Sondern es ist so, dass alles, was geschaffen wird an den 5,5 Tagen, bevor der Mensch geschaffen wurde, alles darauf hinweist, dass der Mensch eines Tages erschaffen wird. Ich möchte euch das nochmal zeigen, anhand von einigen wenigen Dingen in diesem Kapitel. Vers 2 lesen wir: Und die Erde war wüst und leer. So sah es am Anfang auf der Erde aus. Auf Hebräisch steht hier übrigens, die Erde war Tohu Wabohu. Daher kommt dieses Sprichwort im Deutschen. Aber diese Wörter beschreiben nicht einfach, dass halt nichts auf der Erde da war, sondern es geht in diesen Wörtern darum, dass die Erde für einen Menschen nicht bewohnbar war. Darum geht es. Ja, man konnte nicht drauf leben. Hätte Gott zu dem Zeitpunkt einen Menschen auf die Erde gesetzt, das hätte nicht funktioniert. Das heißt, am Anfang kommt das Urteil über die Erde, sie ist noch unbewohnbar. Und deswegen schuf Gott am dritten Tag zuerst das Trockene. Warum? Damit es einen Ort gibt, auf dem die Menschen leben können. Und ebenfalls am dritten Tag schuf dann Gott auf dem Trockenen eben die Pflanzen. In Vers 11 lesen wir von fruchttragenden Bäumen und dann auch von Früchten. In Vers 12 wird es wieder betont, Bäume, die Früchte bringen. Jetzt könnte man sich überlegen, der Schöpfungsbericht ist so knapp gehalten, es geht immer weiter und ganz schnell. Warum verwendet hier Mose so viel Zeit darauf, uns jetzt genau zu erklären von Samen und Früchten und so weiter? Die Antwort finden wir in Vers 29. Da wird der Mensch angesprochen und Gott sagt zum Menschen: Siehe, ich habe euch Menschen alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Ja, am dritten Tag schafft Gott die Pflanzen nicht einfach um der Pflanzen willen, sondern damit wir etwas zu essen haben. Kommt der nächste Tag, vierte Tag, Sonne, Mond und Sterne. Aber wenn wir genau reingucken, sehen wir, von Sonne und Mond ist hier überhaupt nicht die Rede. Sondern es ist hier die Rede von zwei Lichtern zur Beherrschung des Tages und zur Beherrschung der Nacht. Und diese Lichter sind dafür da, dass wir die Zeiten und die Tage und die Jahre bestimmen können. Vers 15. Und die Frage ist, wer soll mit diesen Lichtern am Himmel Zeiten und Jahre bestimmen? Die Tiere können mit Zeiten und Jahren nichts anfangen. Gott braucht nichts, um Zeiten und Jahre zu bestimmen. Er steht über der Zeit. Aber wir Menschen brauchen Hinweise, die uns helfen, Zeit einzuteilen und Zeit zu bestimmen. Ja, es dauert zum Beispiel ein Jahr, bis die Sonne wieder ungefähr am selben Ort steht. Es dauert einen Monat, bis wieder Vollmond ist. Und es dauert ein Jahr, bis die Sonne wieder gleich hoch über den Horizont steht. Am fünften und sechsten Tag dann schuf Gott die Tiere. Die Tiere in der Luft, im Wasser und auf der Erde. Und auch diese Tiere sind auf den Menschen ausgerichtet. Denn der Mensch hat den Auftrag, in Gottes Auftrag, über diese Tiere zu herrschen. Vers 26, zweite Hälfte, dort lesen wir: Die Menschen sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und erst nachdem alles vorbereitet ist, nachdem alles sozusagen geschaffen ist, dass alles perfekt passt, dann lesen wir von der Erschaffung des Menschen. Selbst heute in unserer nur noch sehr wenig christlich geprägten Zeit spricht man ja manchmal vom Menschen als der Krone der Schöpfung. Oft ist das heute ironisch, aber ich glaube, da sind immer noch so Reste vorhanden von der christlichen Geschichte unseres Landes. Denn dieser Begriff, die Krone der Schöpfung, der trifft genau das, was wir hier lesen. David singt später in Psalm 8 über die Erschaffung des Menschen: Gott, du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wir sind die einzigen Geschöpfe hier auf der Erde, die in der Lage sind, mit Gott in Beziehung zu treten, mit ihm zu kommunizieren und in seinem Auftrag hier Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Die Bibel beschreibt das mit den Worten, dass wir in Gottes Bild geschaffen sind. Was das genau bedeutet, wollen wir uns in der übernächsten Predigt anschauen, wenn wir uns genauer den Menschen nochmal anschauen sollen. Aber heute wollen wir erstmal sehen, dass die Frage, für wen schuf Gott, mit uns Menschen beantwortet werden soll. Aber für uns Menschen, das ist nur die halbe Antwort auf die Frage, für wen schuf Gott. Ich könnte auch sagen, es ist die vorletzte Antwort. Es gibt nämlich noch eine bessere Antwort auf diese Frage, für wen schuf Gott? Und die bessere Antwort ist Gott selbst. Für wen schuf Gott? Antwort: für Gott. Ligon Duncan ist ein bekannter reformierter Pastor aus den USA und erzählte einmal folgende Geschichte. Schon ein paar Jahre her. Hat zwei Kinder, eine Tochter, die war damals vielleicht so 5, und einen Sohn, der war 3, und er hörte so aus der Ferne, dass die sich stritten. Er hat sich gedacht, wahrscheinlich so, wie Eltern sich das dann denken, wo geht's denn jetzt schon wieder drum? Und irgendwann in diesem Streit kam sein Sohn ganz empört zu ihm und der Vater merkt, es geht um einen Roller. Wenn Kinder sich um einen Roller streiten, worum geht's dann? Wer darf jetzt mit dem Roller fahren? Diesmal ging es um eine andere Streitfrage, nämlich es ging um die Streitfrage: Warum hat Gott diesen Roller gemacht? Und sein Sohn fragt ihn also voller Ernst, so nach dem Motto: Papa, meine Schwester weiß es überhaupt nicht, deswegen frage ich jetzt dich. Papa, warum hat Gott diesen Roller gemacht? Er wollte, dass sein Papa jetzt mal die Frage so richtig klärt. Duncan dachte kurz nach und meinte dann: Boah, wahrscheinlich damit kleine Jungs wie du ein bisschen Spaß haben können. Sein dreijähriger Sohn schaute ihn nur kopfschüttelnd an und sagte: Falsch, Papa. Er hat ihn zu seiner eigenen Ehre gemacht. Der Papa war ziemlich sprachlos, denn genau das hatte er seinen Kindern am Tag zuvor beigebracht. Es gibt den Westminster Kinderkatechismus und die ersten drei Fragen lauten: Wer hat dich gemacht? Antwort: Gott. Was hat Gott noch gemacht? Antwort: Alles. Wozu hat Gott alles gemacht? Antwort: Zu seiner eigenen Ehre. Und tatsächlich, die Bibel sagt uns, der ultimative Grund, warum Gott alles gemacht hat, ist seine eigene Ehre. David singt in Psalm 19: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit, oder wir könnten auch übersetzen, die Ehre Gottes. Ja, wir haben am Anfang schon gesehen, dass Gott diese Schöpfung überhaupt nicht braucht. Gott hat schon alles. Seit aller Ewigkeit ist er, der dreieinige Gott, vollständig glücklich in sich selbst und mit sich selbst. Gott braucht diese Schöpfung nichts. Er braucht nichts in dieser Schöpfung. Und trotzdem schafft er sie zu seiner eigenen Ehre, um sie zu genießen. Das jetzt genau zusammenpasst, das ist vielleicht zu hoch für uns. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, dass es einfach so war, dass Gott in seiner Liebe so überfließend war, dass er deswegen geschaffen hat. Das mag so sein. Das ist eine Erklärung, die ich auch sehr hilfreich finde, aber die Bibel sagt es uns im Grunde nicht genau. Gott braucht diese Schöpfung nicht, aber er schafft sie trotzdem zu seiner eigenen Ehre. Und wir sehen es, wenn wir genau hinschauen, dass Gott als dreieiniger Gott wirklich in diese Schöpfung mit einbezogen ist. Klar, Gott der Vater war die zentrale Person in der Schöpfung. Wir lesen gleich. Das erste Wort geht um ihn. Aber dann lesen wir schon in Vers 2b: Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wenn wir zur dritten Person der Dreieinigkeit kommen, zum Sohn, zu Jesus Christus, da erfahren wir aus dem Neuen Testament, dass er ebenfalls dabei war im Schöpfungshandeln. Im Kolosserbrief zum Beispiel schreibt Paulus: Denn in Jesus Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Damit wir es wirklich gut hören, fügt er hinzu, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und später, dann zu dem Zeitpunkt am sechsten Tag, wo Gott jetzt die Landtiere geschaffen hat, da geht es dann um die Erschaffung des Menschen. Und dann können wir kurz zuhören bei einem Gespräch innerhalb der Dreieinigkeit. Schaut nochmal rein, wenn ihr noch eure Bibeln aufgeschlagen habt, Vers 26. Dort sagt Gott gleichsam zu sich selbst, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und gerade im Alten Testament ist das eine der ganz wenigen Stellen, wo wir einen kleinen Einblick in das Miteinander der Dreieinigkeit bekommen. Gerade wo es um den Menschen geht, die Krone der Schöpfung, betont Gottes Wort, dass der gesamte dreieinige Gott beteiligt ist. Und es zeigt uns auch, dass wir Menschen nur die zweitwichtigsten Personen sind, um die es bei der Schöpfung geht. Zentral ist Gott, und das sehen wir auch daran, dass mit ihm dieses Kapitel beginnt. Am Anfang schuf Gott, und dass mit ihm dieses Kapitel auch endet. Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist auch das Ziel aller Dinge. Und so kann Paulus gar nicht anders, als am Ende des 11. Kapitels des Römerbriefs laut auszurufen, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.